Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt.
Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das jeden von uns betrifft, spätestens dann, wenn wir ernsthaft krank werden. Also nicht bei einem Schnupfen. Da erschreckt noch niemand, das hat man einfach und das geht dann wieder vorbei. Sondern wenn es eine Krankheit ist, die unser Leben nachhaltig beeinträchtigt. Es gibt ja manchmal Krankheiten, die kommen einem gelegen, da denkt man, oh gut, jetzt kann ich mich mal eine Woche ins Bett hauen und mich ein bisschen erholen und so, und nach einer Woche bin ich wieder gesund. Das sind nicht die Krankheiten, die uns zutiefst bewegen. Was uns bewegt, sind Krankheiten, die unser Leben beeinträchtigen. Nachhaltig. Und es ist ein ganz normaler Wunsch, dass wir Krankheiten besonders dann, wenn sie schwerwiegend sind, beseitigen wollen. Und wer könnte das besser als Gott selbst? Niemand. Wenn jemand radikal heilen kann, dann ist es Gott selbst. Wir finden viele solche Beispiele in der Bibel, denken wir nur an den aussätzigen Naaman, der wurde nicht nur gesund, sondern was mich dort immer fasziniert, der wurde sogar noch verjüngt. Der hatte wieder Haut wie ein junger Knabe, das war natürlich ein Feldherr, der war keine 20 mehr, ich weiß auch nicht, wie alt das war. Ich denke, der war so in meinem Alter. Und stellt euch vor, ich hätte wieder Haut wie ein Junge. Das ist sensationell. Und zwar von einem Moment auf den anderen. Oder denken wir an den König Hiskia, als ihm Jesaja sagte, er würde nun bald sterben, er soll sein Haus bestellen. Und Hiskia war völlig zerstört am Boden, hat geheult und geweint und gesagt, Gott, wie kannst du mich jetzt abrufen? Ich habe so viel für dich getan, warum lässt du mich jetzt sterben? Und während er fleht und flennt, hört der Prophet Jesaja von Gott, er soll wieder umkehren und sagen, er würde noch länger leben. Gott schenkt ihm noch 15 zusätzliche Lebensjahre. Oder die unzähligen Menschen, die Jesus während seinem dreijährigen öffentlichen Dienst gesund machte. Ja, er belebte sogar Lazarus, der bereits gestorben war. Man könnte unzählige Beispiele hier nennen, wie Gott heilt und heilt und radikal heilt. Die Heilung von Menschen wurde durch die Apostel fortgesetzt. Es geschahen ganz erstaunliche Dinge und ich denke, oft sind wir uns gar nicht bewusst, was da in der Bibel steht, in der Apostelgeschichte steht. Überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf Betten und Matten, in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösem Geist Geplagte zu den Aposteln. Und alle wurden geheilt. Extrem, hä? Alle wurden geheilt. Und von Paulus wird sogar auch Erstaunliches berichtet. Ganz außergewöhnliche Dinge ließ Gott durch Paulus geschehen. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Ist das nicht fantastisch? Ohne große Aufhebens, ohne besondere Heilungsveranstaltungen wurden diese Menschen gesund. Es scheint hier, als ob der Glaube dabei nicht einmal eine Rolle gespielt hat. Übrigens auch bei vielen Heilungen, die Jesus machte, war der Glaube eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich möchte nur schnell erinnern an diese 10 Aussätzigen, die Jesus heilte, und nur einer kam zurück und hat begriffen, wer Jesus ist, und hat an ihn geglaubt. Die anderen wurden einfach so gesund, aber nicht gerettet, nur gesund. Nun, wie viel mehr, so könnte man denken, müsste jeder, der richtig glaubt, von Gott geheilt werden, wenn sogar die geheilt werden, die nicht glauben. Wer aber krank bleibt, das wäre dann der Kehrschluss, der würde zwangsläufig zu denen gehören, die nicht glauben oder nicht richtig glauben. Und irgendwie wissen wir, wie das bei diesen Themen der Einseitigkeiten ist, dass das irgendwie nicht stimmen kann. Wir kennen genügend kranke Christen, die Jesus ganz und gar vertrauen und große Vorbilder des Glaubens sind. Und wir kennen kerngesunde Christen, die es mit dem Glauben gar nicht ernst nehmen. Es ist eben eine einseitige Sichtweise, wenn wir meinen, dass jeder, der richtig glaubt, von Gott geheilt wird. Es ist übrigens auch eine unbarmherzige Sichtweise, vor allem gegenüber denen, die dann wirklich von Krankheit beeinträchtigt sind. Und genauso einseitig ist es, wenn wir behaupten, dass Gott heute nicht mehr heilen würde. Wir werden diesen Fragen etwas nachgehen, und bei der Vorbereitung dachte ich, dass ich allein über diesen Themenbereich eine eigene Predigtreihe machen könnte, müsste. Und wer weiß, vielleicht mache ich dann das, weil da gibt es eigentlich schon ganz viele Aspekte, die genauer zu betrachten sind, um hier wirklich eine ausgewogene Sicht zu bekommen. Heute werde ich mich darauf beschränken, diese Einseitigkeit ins rechte Licht zu rücken. Zuerst werden wir uns damit beschäftigen, warum Christen überhaupt krank werden. Dann machen wir uns darüber Gedanken, wie Christen gesund werden. Und zuletzt sehen wir, dass Gottes heilende Kraft ungebrochen ist. Warum werden Christen krank? Gott könnte doch seine Macht und Herrlichkeit gerade dadurch zum Ausdruck bringen, dass Christen bis ins hohe Alter gesund bleiben. Er könnte es so machen wie damals mit dem Volk Israel, als er sie aus Ägypten befreite, dass er das Volk immer von den Plagen verschonte, das Volk Israel, und die Ägypter der Plage anheimfielen. Damit wollte Gott dem Pharao in aller Deutlichkeit zeigen, dass er der wahre Gott ist und nicht der Gott der Ägypter. Gott könnte doch auch heute verhindern, dass Christen Krebs bekommen, dass bei ihnen einen Kropf wächst. Er könnte verhindern, dass Christen Gehirntumore bekommen, wie übrigens Christine Meyer im Moment auch wieder ihr Tumor, die Sie kennen, die Missionarin, wieder der Tumor wächst, der Gehirntumor. Oder er könnte auch machen, dass Christen im Alter oder auch jung nicht dement werden. dass Christen keine Alzheimer bekommen. Das beginnt ja oft so um die 50 rum. Wir kennen einen Bruder, der hat mit 50 hat das begonnen mit Alzheimer. Und das würde doch mit der Zeit bestimmt auffallen, wenn Christen nicht krank würden. Stellt euch das mal vor. Wir wären die gesuchtesten Leute für die Krankenkassen. Wir wären die guten Risiken. Nein, wir würden sogar eine eigene Krankenkasse gründen, weil wir müssen dann nur noch die Geburtskosten bezahlen. Und dann noch das, was mit dem Sterben zusammenhängt. Und dann hat sich's. Wir wären erfolgreich, sensationell erfolgreich. Und selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn Gott das so handhaben würde. Und wenn wir sagen können, ja, ich bin nie krank. Die fragen, ja, warum bist du nie krank? Ja, ich bin Christ. Super. Wie wir alle wissen, ist das eben nicht so. Was in Ägypten geschah, war eine einmalige historische Situation. Christen werden genauso krank wie Leute, die Jesus nicht nachfolgen. Der Ursprung dieser Krankheit liegt im Sündenfall. Durch den Ungehorsam von Adam und Eva ist unser Körper dem Tod verfallen und seit dem Sündenfall sind wir deshalb der Vergänglichkeit unterworfen. Und mit Vergänglichkeit sind Zerfall, Missbildung und Krankheit verbunden. Christen sind diesem Zerfall also genauso ausgeliefert wie Nicht-Christen. Auch wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir uns bekehrt haben, dann wird zunächst unser innerer Mensch erneuert. Unser Körper wird noch nicht erlöst. Er bleibt den destruktiven Folgen der Sünde ausgeliefert, unterworfen. Und Paulus beschreibt das in aller Deutlichkeit. Und wenn ihr euch einen Vers merken wollt in dieser Sache, dann ist das sicher einer dieser wichtigen Verse. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Er macht also das eindeutig klar, zuerst wird der innere Mensch erneuert und der äußere Mensch, der Körper bleibt dem Tod verfallen, ist noch unter dem Einfluss der Sünde. Das heißt, dass er potenziell jeder Krankheit ausgesetzt sind, ob wir Christen sind oder nicht, ist in diesem Fall nicht besonders relevant. Jesus sagte einmal, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Und so ist das auch bezogen auf unseren Körper. So können wir krank oder gesund sein. Das hat in der Regel, es gibt gewisse Ausnahmen, auf die gehe ich heute nicht ein, sonst müsste ich eben diese Predigtreihe machen, in der Regel mit unserem Glauben gar nichts zu tun. Gar nichts. Es hat normalerweise damit zu tun, dass wir in dieser Welt leben. Wenn ein Christ schwer erkrankt, würde ich nicht sofort nach einen tieferen Grund suchen, denn der tiefste Grund, warum er krank ist, ist die Sünde. Zwar der Sündenfall. Und ich bin oft erstaunt, wie es Leute gibt, die zu wissen meinen, warum jemand krank wird und was die Krankheit bei dem Gutes bewirken kann. Der Kranke sieht das manchmal anders als der Gesunde, der das zu wissen meint. Ein Erklärungsversuch ist die Sünde, und zwar persönliche Sünde. Man nimmt an, dass jemand wegen einer persönlichen Sünde, einem sündigen Vergehen, krank geworden ist. Diese Vermutung hatten auch die Jünger gegenüber Jesus geäußert in Bezug auf einen Blinden. Sie fragten Jesus, Rabbi, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Jesus sagt, das hat mit ihm selbst, mit seiner Sünde und mit der Sünde seiner Eltern gar nichts zu tun, weshalb dass der blind ist. Ein weiterer Grund, der vorgebracht wird, ist, dass Gott die Krankheit zur Erziehung des Betroffenen schickt. Wer von einer Krankheit betroffen ist und das hört, wird ihn mit Recht fragen, warum er gerade durch eine Krankheit lehren müsse. Denn er würde es, wie andere Christen, auch lieber ohne diese Krankheit tun. Ich sage nicht, dass man in einer Krankheit nichts lernt. Aber es ist ein Unterschied, ob ich in einer Krankheit etwas lerne oder ob ich meine, ich bin jetzt krank, um etwas zu lernen. Versteht ihr? Man kann es auch so sagen, wenn Leute die Erfahrung machen, dass sie in der Krankheit etwas lernen, lernen sie oft etwas, weil sie durch die Krankheit vielleicht wieder mehr merken, wie abhängig sie von Gott sind. Aber man muss nicht zwingend krank werden, um zu lernen, dass man von Gott abhängig ist. Man könnte das auch im gesunden Zustand tun und man könnte das auch tun, indem man sich vielleicht mehr Zeit nimmt für die Gemeinschaft mit Gott. Das alles wirkt meines Erachtens eher belastend als befreiend auf jemand, der mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat. Er hat in der Regel schon genug damit zu tun, diese Krankheit zu ertragen. Und dann, wenn wir mit anscheinend geistlichen Argumenten kommen, kann es sein, dass wir ihn noch tiefer hinunterstoßen und ihn eigentlich im Vertrauen gegenüber Gott noch verletzen. Es gibt nämlich einen Grund, der grundsätzlich für jeden Kranken zutrifft. Er ist krank, weil das zu unserer Welt gehört, weil die Welt gefallen ist. Da kann es einfach sein, dass ich krank werde. Es kann sein, dass ich sogar Erbkrankheiten zu ertragen habe. Das ist einfach, weil sie in dieser Welt leben. Das hat mit Glaube überhaupt rein nichts und null zu tun. Das hat nur damit zu tun, weil unser Körper immer noch dem Tod verfallen ist. Das gehört zum Leben in dieser Welt. Der kranke Christ wird in seiner Krankheit bei Gott Geborgenheit finden können. Und das ist ja das Großartige. Und das ist ja der Ausdruck des Glaubens. Er wird lernen, durch alle Widerwärtigkeit hindurch sich an Gott zu klammern, so wie das Asaf in seinem Psalm schreibt, auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich, du bleibst mir für immer. Das ist das, was Glaube ausdrückt, auch in der Krankheit. Wir leben alle in diesem Spannungsfeld. Jeden von uns kann unverhofft eine schwere Krankheit treffen. Jeder von uns kann morgen zum Arzt gehen und der Arzt findet irgendetwas, wo wir merken, das ist jetzt etwas sehr Dramatisches, das in mein Leben hineinkommt. Jeden von uns. Und dieses Bewusstsein der Zerbrechlichkeit löst in uns eine Sehnsucht nach Unversehrtheit und Unverletzlichkeit aus. Und Paulus beschreibt das so. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und jetzt sagt er, und sogar wir Christen, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes. Da sehen wir, wie Paulus denkt, dass der innere Mensch, das ist der erste Teil und die Erneuerung des äußeren Menschen ist der zweite Teil. Also den ersten Teil des künftigen Erbes sogar, wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird, befreit von Krankheit und Gebrechen. Auf diesen Tag warten wir. Nun, wir haben gesehen, dass Krankheit zunächst einmal zu dieser Welt gehört. Im Himmel wird es zum Glück völlig anders sein. Dort werden wir einen Körper bekommen, der nicht mehr krank wird. Das, was wir oft am Grab lesen, ist eben die Wirklichkeit. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Oder einige Verse weiter. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht, der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Da bekommen wir einen neuen Körper. Und bis es soweit ist, leben wir in diesem verletzlichen und anfälligen Körper und deshalb kann jeder von uns krank werden. Nun stellt sich die Frage, wie werden denn Christen gesund? Wie können wir von Krankheiten geheilt werden? Kann ich da mal was hören? Wie werden Christen gesund heute? Arzt? Gebet? Wie? Medikament? Ja. Ich würde mal behaupten, die meisten Christen von uns, wenn wir ehrlich sind, werden von Krankheiten durch die Errungenschaften unserer Medizin geheilt. Oder ihr Leiden zumindest gelindert. Viele würden nicht hier sitzen, wenn die Medizin nicht solche Fortschritte gemacht hätte. Viele Frauen wären bereits bei der ersten Geburt ihres Kindes gestorben. Viele Kinder wären in den ersten zwei Jahren, hätten die ersten zwei Lebensjahre nicht überlebt. Da muss man nur ein bisschen in die Geschichte hineinsehen und kann das feststellen. Einige von uns wären schon an Herzversagen gestorben, wenn die Ärzte nicht eingegriffen hätten. Zum Beispiel der Hans. Wie wäre das schade, wenn der Hans nicht mehr unter uns wäre? Er wäre nicht mehr da, hätten die Ärzte nicht eingegriffen. Viele von uns müssen ohne medizinische Versorgung mit starken Schmerzen und großen Einschränkungen leben. Nach Unfällen könnte man Knochenbrüche oder Hüftknochen nicht mehr zusammenmontieren. Man müsse irgendwie sich durchs Leben schleppen. Ich könnte da mit unzähligen Beispielen fortfahren. Wir sind uns nämlich oft nicht bewusst, welchen Einfluss die Medizin auf unser Leben hat. Jedenfalls ist auch die hohe Lebenserwartung, die wir heute haben, ein Resultat der medizinischen Fortschritte. Wäre ich einige Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte früher gestorben, wäre ich früher gestorben. Wäre meine Lebenserwartung vielleicht bei 30, 40. Es gibt ja heute noch Völker, wo das so ist. Wir sind es uns gewohnt, bei gesundheitlichen Schwierigkeiten zu den entsprechenden Medikamenten zu greifen. Ich hätte da auch noch einige Tipps auf Lager, welche Medikamente in welcher Situation hilfreich wären. Und wenn wir mit unserer Hausapotheke nicht mehr weiterkommen, dann konsultieren wir den Arzt, der uns dann bestimmt weiterhelfen wird. Und dagegen ist eigentlich auch nichts einzuwenden. Paulus handhabte das seiner Zeit entsprechend genauso. Jedenfalls gab er dem Timotheus einen interessanten Rat. Übrigens, und denken Sie, das ist der Paulus, dessen Schweißtücher man genommen hat und dessen Schürzen, aufgrund dessen Menschen gesund werden. Jetzt hören wir aus dem Munde des Paulus das. Übrigens sollst du, Timotheus, nicht immer nur Wasser trinken, also er war definitiv nicht im Blauen Kreuzer, Paulus, zum mal vorwarnen. Nimm ab und zu auch etwas Wein wegen deines Magens und weil du dich häufig so schwach fühlst. Heute würde er vermutlich dem Timotheus den Rat geben, er soll ab und zu ein Reni nehmen oder Flatulex bei Blähungen, um seinen Magen zu beruhigen. Paulus hätte Timotheus doch auch sagen können, er soll dafür beten, damit der Kern gesund ist und seinen Dienst wirklich bei guten Kräften tun könnte. Er müsse ja nur beten und dann würde er gesund. Hätte er doch sagen können. Würde man eigentlich erwarten. Bei einem Mann, von dem eine solche starke Heilungskraft ausging. Man kann also sagen, dass Christen wie Nicht-Christen durch unsere medizinischen Möglichkeiten gesund werden oder Krankheiten und Behinderungen gelindert werden. Diese Tatsache birgt aber eine Gefahr in sich. Die Gefahr, weil wir so viel selber machen können, wir meinen, wir bräuchten Gott in diesen Bereichen unseres Lebens gar nicht mehr. Warum soll ich beten, wenn mich der Arzt gesund macht? Warum soll ich Gott vertrauen, wenn der Arzt für mich einen guten Rat hat? Es kann sein, dass wir Gott nicht mehr mit der Intensität und dem Vertrauen begegnen, wie wir das ohne Medizin tun würden. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, ich möchte nicht die Medizin abschaffen. Ich weiß auch nicht, ob ich noch hier stehen könnte ohne Medizin. Gerade. Ich habe auch meinen Rücken operiert. Ich will auch nicht sagen, dass Christen nicht mehr zum Arzt gehen sollen oder wir unsere Medikamente in den Eimer werfen, dass ihr nicht nach Hause geht und eure Hausapotheke in den Eimer werft. Ich will nur sagen, dass wir trotz der medizinischen Möglichkeiten lernen müssen, ganz und gar Gott zu vertrauen. Ich will sagen, dass wir auch heute hoffen können, dass Gott uns heilt. So wie es der Medizin nicht möglich ist, nämlich rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen. Und ich möchte sagen, dass wir auch die Leistungen unserer Medizin ganz bewusst dankbar aus der Hand Gottes nehmen sollten. Wenn wir das tun, werden auch unsere Ärzte staunen und sich freuen, wenn sie merken, dass sie Menschen, die dankbar sind. Ärzten dankt man oft gar nicht für das, was sie getan haben. Ich war erstaunt, als meine Mutter operiert wurde, habe ich mich dann beim Arzt bei der Visite, habe ich ihm dann gesagt, ich danke ihm vielmals, dass er das so gut gemacht hat. Er war zuerst ganz perplex, der war sich offenbar nicht gewohnt, dass sich die Leute bedanken für ihre Arbeit. Das ist eine gewaltige Leistung, die die bringen. Und wir können diese Leistung dankbar aus der Hand Gottes nehmen. Es ist dieselbe Gefahr übrigens, die da liegt, wenn wir viel Geld haben. Da können wir uns auch wie aus der Abhängigkeit Gottes lösen und sagen, ja, ich habe das schließlich verdient oder ich kann es aus der Hand Gottes nehmen und ihm danken, dass er mir schenkt, dass ich jeden Monat meinen Lohn bekomme oder meine Rente oder weiß ich was. Eines dürfen wir also nicht vergessen. Bei der ganzen Medizin, Gottes heilende Kraft ist ungebrochen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass Gott jederzeit jeden Menschen heilen kann, wenn er will. Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob wir diese Überzeugung auch praktisch anwenden. Ich glaube, theoretisch sind wir uns da einig. Kann man ja gar nicht anderer Meinung sein, ehrlich gesagt. Aber wie sieht es dann praktisch aus? Das heißt, ob wir Gott noch um Heilung von Krankheiten bitten. Denn wenn wir das aus Prinzip nicht mehr tun, weil wir sagen, die Medizin hilft und das genügt ja, und ich danke einfach, dass die geholfen hat, vielleicht noch, wenn es hochkommt, aber mehr kann ich gar nicht erwarten. Ja, dann können wir auch nicht erwarten, dass Gott heilend eingreift. Jakobus fordert die Christen eindeutig dazu auf, dafür zu beten, dass wir gesund werden. Er schreibt, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine klare Aufforderung im Neuen Testament. Die sagen, das sind bibelgläubige Christen. Wir sollen also füreinander beten, damit wir gesund werden. Ganz einfach, schlicht und ergreifend beten. Er ermutigt dazu, aber er macht keine Versprechung, dass Heilung dadurch garantiert ist. Doch meint er, die Chancen würden doch recht gut stehen. Denn er fügt an, das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Also er macht noch Mut dazu und sagt, betet nur, es kann wirklich etwas bewirken. Es ist nicht nur so dahingesagt. Und er bringt dann gleich ein Beispiel für einen solchen Menschen. Elia war auch nur ein Mensch, wie wir. Wobei, wir nehmen jetzt im Hauskreis gerade Elia durch. Aber Jakobus sagt jetzt, wie wir. Glauben wir jetzt dem Jakobus, aber Elia ist schon ein sehr besonderer Mensch. Aber er ist ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott, es nicht regnen zu lassen, da fiel 3,5 Jahre keinen Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals. Da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Wenn Elia das konnte, so ist Jakobus zur Überzeugung, der ja ein normaler Mensch war, so können wir das auch, weil wir auch normale Menschen sind. Jakobus meint also, wir sollen von Gott erwarten, dass er körperliche Heilung schenkt. Und er macht sogar Hoffnung, dass es sogar erfolgreich sein könnte, wenn wir beten. Und es gibt sogar Christen, die die Gabe der Heilung haben, wie das Paulus im Korintherbrief sagt. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder einem anderen, ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Mir ist bewusst, dass es unter Christen die Meinung gibt, dass die Gabe der Heilung heute keinem Christen mehr geschenkt würde. Dass sich das erschöpft hätte oder dass diese Zeit vorbei sei, wo Gott diese Gabe austeilt. Ich kenne niemanden persönlich, der diese Gabe hat, aber ich pflege mich nicht auf meinen Erfahrungen abzustützen und was ich kenne und nicht kenne, sondern auf dem, was das Wort Gottes sagt. Und ich sehe keinen Grund, warum Gott auch heute nicht jemandem diese Gabe geben kann und soll. Das ist doch Gottes Sache, nicht meine Sache zu entscheiden, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Wenn es jemand hat, und wenn jemand diese Gabe hat, dann möchte ich ihn auffordern, dann gebrauche diese Gabe unbedingt. Das wäre ja schade, du würdest das nicht tun. Aber vielleicht sind wir gegenüber dieser Gabe etwas zurückhaltend, weil wir Angst haben, böse Mächte könnten im Spiel sein bei jemandem, der die Gabe der Heilung hat. Und das könnte tatsächlich möglich sein. Natürlich müssen wir prüfen, welche Kräfte am Werk sind, wenn jemand heilen kann. Ob er das wirklich aus der Beziehung zu Jesus tut. Denn einmal sagte Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Also alles übersinnliche Dinge, wo wir denken, das kann ja nur von Gott sein. So etwas kann nur mit anderen Mächten getan werden. Das ist nicht Menschenwerk. Und die Antwort von Jesus ist ziemlich krass. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir. Ihr mit euren gesetzlosen Treiben. Nun stellt sich uns die Frage, und da stelle ich fest, ist oft eine große Verunsicherung unter den Christen, wie kann ich nun feststellen, ob ich jemandem vertrauen kann, der die Gabe der Heilung hat? Wie kann ich erkennen, ob wirklich dieser Mensch von Jesus begabt ist oder ob andere Mächte am Werk sind. Denn der Widersacher ist ein Nacheifer. Der kann sehr viel nachmachen, sogar Heilungen. Aber wie kann ich jetzt erkennen, ob ich jemandem vertrauen kann, ob dass der das wirklich aus der Kraft Gottes macht, in Verbindung mit Jesus? Hat jemand eine Idee? Ja. Seid ihr einverstanden? Ich würde wagen zu sagen, dass auch Heiler, die andere Kräfte anzapfen, dieses Argument bringen. Dass sie es mit einer anderen Kraft machen und die als Gott benennen. Da würde ich dann, die Richtung ist gut, aber ich würde nochmals nachhaken. Was könnte man noch? Das müssen wir doch wissen. Der einzige Unterschied ist Jesus Christus. Also was müssen wir klären? Was muss ich wissen? Ja, aber irgendwie eine gewisse Sicherheit kann ich mir beschaffen. Ja. Nein, das kann man, weil das weiß man dann nicht. Der Widersacher könnte ja auch heilen. Ja. Genau. Das Bekenntnis ist das A und O. Also, dass sie in Verbindung mit Jesus stehen, das heißt, es ist wichtig, dass wir wissen, in was für einer Beziehung dieser Mensch zu Jesus steht. Das ist der Schlüssel und das ist das Interessante im Korintherbrief. Bevor nämlich Paulus die verschiedenen geistlichen Gaben beschreibt, sagt er zuerst einmal, wer ist überhaupt Christ? Das ist im Kapitel 12, Vers 3. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Also ist es wichtig zu verstehen, ist der Mensch, der diese Gabe hat, ist für ihn Jesus der einzige, der wahre Sohn Gottes? Oder sagt er, da gibt es noch irgend dort einen Engel und dort einen Engel, der mir Kraft gibt und dort irgendeine Gottheit und Jesus gibt mir auch Kraft? Sondern ist wirklich das klare Bekenntnis zu Jesus Christus vorhanden? So wie wir überzeugt sind, in keinem anderen Namen ist Heil, nur in Jesus Christus. Ist das ein Mensch, der ein klares Bekenntnis zu Christus hat? Oder ist das einfach ein Mensch, der von Gott und Jesus und Göttern spricht in einem miteinander? Das ist wichtig, dass man das herausfindet. Und wenn man das herausfindet, dann hat man schon mal, weiß man, woher die Kräfte kommen. Das ist in meinen Augen der Schlüssel. Nun, Gott kann einen Menschen heilen und er kann es auch nicht tun. Wir werden nie, ja? Genau. Gute Frage. In deinem Namen haben sie das getan, aber sie haben diesen Namen als Schiffer verwendet. Sie hießen ja zur Zeit von Jesus, hießen ja viele Jesus. Und sie haben einfach den Namen als Schiffer verwendet. Und nicht, es ist ja das Zeugnis, Jesus von Nazareth ist der Christus. Es ist nicht verbunden mit diesem ausschließlichen Bekenntnis zu Jesus Christus. Deshalb sage ich, muss man auch vorsichtig sein, wenn die Leute sagen, ich mache das in der Kraft von Jesus oder in der Kraft von Gott, dann will ich wissen, wer ist Jesus? Was meint er, wenn er von Jesus Christus spricht, meint er wirklich, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist oder für die Schuld der ganzen Welt und dass Jesus auferstanden ist, dass er der wahre Sohn Gottes ist. Das ist wichtig zu erkennen. Das ist der Schlüssel. Das zeigt er genau, dass man natürlich im religiösen Bereich kann man alles, ihr findet das in der Esoterik, werdet ihr Jesus finden und ihr werdet den Namen Jesus im Okkultismus finden. Aber da wird der Name wie ein Schiffer verwendet, wie eine Zauberformel. Und das kann es nicht sein. Also, Gott kann einen Menschen heilen und er kann es auch nicht tun. Wir werden nie erklären können, wieso er den einen gesund macht und den anderen krank lässt. Und ich möchte euch wirklich warnen, das auch nicht zu tun, sondern das Gott zu überlassen. Und höchstens dem Kranken selber, wenn er irgendetwas denkt, dass Gott ihm etwas aufzeigt, überlasst es ihm und Gott, darüber eine Entscheidung zu treffen, wenn er das will. Aber erdreisten wir uns nicht, dass wir die sind, die das entscheiden, warum Gott so oder anders handelt. Es ist sein souveränes Handeln, dem wir uns beugen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass in dieser Welt die körperliche Gesundheit nicht im Vordergrund steht. Selbst wenn ich krank bin, bin ich von Gott geliebt und zwar nicht weniger, als wenn ich gesund wäre. Und das ist das, was wir auch unseren Kranken zusprechen sollten. Dass sie von Gott geliebt sind, auch wenn sie krank sind. Und dass das nicht ein Liebesentzug Gottes ist, wenn sie krank sind. Und mit Paulus müssen wir uns beugen und bekennen, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Das müssen wir akzeptieren. Und Gott vertrauen, dass er alles richtig macht. Gott heilt jeden, der richtig glaubt, das stimmt definitiv nicht. Das hat uns Gott nie und nirgends versprochen. Sonst wären alle Christen gesund und alle Christen, die krank wären, wären keine richtigen Christen. Doch was stimmt ist, dass Gott heute noch gesund macht. Ich möchte uns ermutigen, dem Ratschlag des Jakobus zu folgen. Betet, für unsere Kranken und für unsere Krankheiten, dass Gott Heilung schenkt. Das muss nicht ein Leben lang sein. Man muss vielleicht auch mal an den Punkt kommen, wo man sich mit einer Krankheit abfindet und sagt, das bin ich halt so und das ist meine Behinderung, mit der arrangiere ich mich. Und das ist meine Krankheit. Und es kann sein, dass ich wieder in meinem Leben, wenn ich die Krankheit 10, 20 Jahre mit mir herumgetragen habe, so wieder wie eine Ermutigung habe und denke so, jetzt will ich Gott nochmals darum bitten und wenn er heilt, ist es schön und wenn er nicht heilt, dann heilt er nicht, aber ich traue ihm zu, dass es kann. Und so kann ich es wieder versuchen. Vielleicht hast du so eine Krankheit in dir, die hast du akzeptiert und das ist gut und da gibt es nichts zu bemängeln. Das ist auch geistliche Reife. Aber vielleicht zeigt dir Gott mal, du darfst auch wieder mal dafür beten, dass ich dich gesund mache. Und wenn wir das tun, machen wir garantiert nichts Falsches. Gott wird nicht denken, dass wir ungehorsam sind, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns gesund macht. Er fühlt sich nicht beleidigt. Ich denke vielmehr, dass Gott sich geehrt fühlt, dass wir glauben, dass seine Kraft zu heilen ungebrochen ist und dass wir glauben, dass er jederzeit, wenn er will, in das Geschehen dieser Welt eingreifen kann und dass er Menschen gesund machen kann. Das ist eine Verehrung Gottes. Wir geben hier unsere Überzeugung Ausdruck. Vertrauen wir Gott und befolgen wir doch den Ratschlag des Jakobus. Beten wir mit Kranken, beten wir für Kranke, beten wir in der Gemeinde, beten wir im Hauskreisen und Kleingruppen. Wenn jemand etwas hat, geben wir den Rat, nimm doch diese Pille, geh zum Arzt, aber wir wollen doch jetzt auch noch beten. Warum fällt uns das oft so schwer? Einfach dieses schlichte, jetzt wollen wir doch noch beten. Wir können viel tun, aber was wir zuerst auch tun können, ist beten. Und wir können auch um Gesundheit beten. Wenn sie Gott schenkt, freuen wir uns. Und wenn er sie nicht schenkt, dann leben wir weiter mit ihm und unter dem Einfluss seiner Liebe. Jakobus sagt, ihr sollt einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Nun hören wir ein Lied von Sarah, das das nochmals betont. Und dann wollen wir nicht nur jetzt einfach das gehört haben, sondern wir wollen nachher noch miteinander eine Zeit des Gebets haben. Und wie das geht, möchte ich dann nachher sagen.